Arthur Schnabel. Wen wollen wir noch einmal hören?
Arthur Schnabel?
Ja, bitte, Arthur Schnabel. Arthur Schnabel. Frau Lemke-Mattweil.
Machen Sie da mal einen Strich.
Ich mache mal einen Strich. Folgt also nun der dritte Satz. Ich selbst übrigens hatte Klavier nur im Nebenfach. Das heißt, bis hierhin konnte ich diese Sonate spielen, aber auch
aber
nur bis hierhin.
Aus.
Und Sie hören jetzt auch, warum.
Thank you.
Beethoven, die Mondscheinsonate. Wir sind beim dritten Satz und das war jetzt gerade nicht schwer. Meine Runde hat das gleich als die Aufnahme mit Arthur Schnabel natürlich identifiziert. Kailos Kaiser interessanterweise hier auch wieder mit spitzen Fingern, oder?
Ja, wobei hier kommt richtig, ja, und es hat auch wieder trotzdem einen ähnlich ponderablen, gewichtigen Charakter. Also man kommt trotz dieses Affenzahntempo nicht auf den Gedanken, es handelt sich um Speedy Gonzales oder um den Roadrunner oder sowas. Ne? Dafür ist es nämlich auch zu deutsch übrigens, was immer das heißen mag. Also interessant finde ich schon, er kann das ja eigentlich nicht, macht es aber trotzdem. Ja, that's the spirit.
Er kann es nicht, Sie meinen, sehr
technisch. Ja, ja. Die Pianisten damals, also wir reden eben von den 30er Jahren, aber das würde für Backhaus ganz genauso gelten damals. Die waren technisch nicht so gut, wie die Leute das heute sind. Und hier können wir sehen, dass das überhaupt nichts ausmacht.
Frau Lemken-Wart, was sagen Ihre Frauenohren?
Meine Frauenohren verstehen trotzdem nicht, woraus sich der Furor dieser Aufnahme eigentlich speist. Also natürlich ist das eine virtuose Unruhe, ja, und ein Feuer, was irgendwie flackert und einfach nicht einzudämmen ist. Das höre ich auch alles sehr wohl. Ich glaube auch, dass natürlich die Monotechnik das alles noch ein bisschen verstärkt, so dieses. Und ich höre aber andererseits schon Speedy Gonzales. Und ich finde schon, das ist hart an der Karikatur einer Aufnahme oder einer Interpretation dieses Satzes liegt. Das liegt am Tempo. Also er hätte ja auch ein bisschen zurücknehmen können und es wäre nicht falsch gewesen. Also mir erschließt sich das nicht, zumal wenn die technischen Möglichkeiten dann dermaßen, also des Pianisten, so dermaßen an ihre Grenzen kommen. Ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe, dass das toll ist, aber den Sinn verstehe ich nicht.
Andreas Göbel, irgendwie klingt das ja auch, als ob der auf einer Kommode spielen würde. Ne?
Ja, über die Instrumente müssen wir da jetzt nicht reden, weil ja auch furchtbar verstimmt. Aber ja, die Herausforderung dieses Satzes ist eigentlich, dass alles ziemlich klar zu sein scheint. Es steht presto agitato drüber. Es ist von dem, was hier verlangt wird, klar, ein Furor. Ja, aber wie gehe ich das denn an? Heißt agitato wirklich, ich nehme das schnellste mir mögliche Tempo und schnips das dann so weg? Oder kann agitato nicht auch bedeuten, dass es auch eine innere Unruhe gibt, die ich versuchen muss zu übersetzen? Niemand muss es so schnell spielen und ich finde es jetzt wirklich zum letzten Mal Karl Czerny, aber ganz interessant, dass der geschrieben hat, diese Sonate, und er meint auch eben gerade den letzten Satz, sein für den Spieler äußerst dankbar, nicht allzu schwer einzustudieren. Also wenn das offensichtlich,
das habe ich anders in
offensichtlich
Erinnerung.
Technisch so schwer ist.
Das war dann 100 Jahre später anders.
Und man muss es ja nicht so runterhetzen, dass man an die Grenzen seiner technischen Möglichkeiten kommt. Und auf der einen Seite kann ich mitgehen, auf der anderen Seite ist es auch so, wenn der Seitengedanke dann so ein bisschen zu tänzerisch wieder klingt, als hätte ich hier, es klingt ja so ein bisschen so, den Tanz der kleinen Schwäne aus Tschaikowskis Schwanensee, dann stimmt das auch nicht ganz. Also ein bisschen mehr Fundament hätte ich da schon gerne und nicht, dass es so zum Ende eines Taktes immer mir aus den Fingern läuft.
Also ich glaube, wir müssen nichts so tun, als wenn die Interpreten ewige Wahrheiten unbedingt verkünden wollen. Das wollte der nicht. Ich glaube, dass das durchaus Abdruck der damaligen Zeit ist, was wir da hören. Und das grenzt die Sache auch wiederum ein. Der ganze Schnabelzyklus stand damals in dem Ruf, expressionistisch zu sein. Das ist er auch. Und das hören wir hier auch in dem klecksenden Ergebnis, was wir da haben. Da läuft es nicht, da kleckst es eigentlich. Aber immerhin ist es ein sehr konsequentes und auch extremistisches Angebot im Sinne des Expressionismus.
Dann machen wir da noch mal einen Punkt. Noch einmal der dritte Satz. Andreas Göbel, nochmal eine Kommode, diesmal aber frisch gestrichen. Was haben Sie gehört?
Ja, kann man wirklich so sagen. Man hört, das ist ein Hammerflügel oder das ist auch ein Nachbau. Sonst könnte der
Pianist... Das will ich jetzt aber genau wissen.
Ja. Weil er so gut klingt.
Ja, ist ja ganz klar, dieses Tempo kann man nur nehmen, wenn man ein Instrument hat, das eben so zuverlässig ist. Und bei einem Originalinstrument ist immer irgendwas.
Das heißt, Beethoven hätte das gar nicht so schnell spielen
können? Ja, zu Beethovens Zeit waren die Flügel waren in Ordnung. Aber jetzt ein Flügel von, sagen wir, Entstehungsjahr der Sonate, 1802. Und wenn es das ist, worauf ich tippe, dann ist die Kopie auch davon genommen worden. Hat das Ding natürlich auch mehr als 2 Jahrhunderte auf dem Buckel. Und da kann man restaurieren, wie man will. Man kriegt es ganz gut hin, aber irgendwas ist immer. Hm,
gut, was haben Sie gehört?
Ja, kann man so machen. Ich höre auch da ein kräftiges Presto Agitato, jemand, der technisch natürlich ganz anders drauf ist. Und hier merkt man eben auch, warum man dieses Tempo auf so einem Flügel spielen kann, weil man eben nicht dieses Gewicht reingeben muss, wie bei heutigen Konzertflügeln. Da ist es sehr viel leichter zu machen und körperlich ganz anders umzusetzen. Ja, wenn ich sage, kann man so machen, muss ich auch sagen, das ist für mich auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil für mich ist es auch viel zu glatt und einfach nur das genommen, was ich jetzt so assoziiere, Presto, Agitato und Cis-Moll. Also für mich klang es dann tatsächlich ein bisschen zu sehr nach einer Chopin-Etüde, wenn es Chopin Opus 10 Nummer 4 gewesen wäre. Aber das ist für mich auch nicht der Beethoven, den ich eigentlich erwartet hätte.
Carlos Kaiser, wie viel Beethoven haben Sie gehört?
Ich habe eigentlich nur Beethoven-Probleme gehört, muss ich zugeben. Also einerseits finde ich es ja gut, dass solche Instrumente verwendet werden. Die Sonate heißt Per il clavicembalo o pianoforte. Ja? Also das bedeutet, auf den modernen Flügeln, auf denen wir das gewohnt sind, bisher auch gehört haben, hat das nichts zu suchen, dieses Stück. Ja? Sondern auf sowas, wie wir es da jetzt gerade zuletzt gehört haben. Das Problem ist nur, dass an diesen alten Instrumenten dann doch Leute von heute sitzen, ja, und keine Leute von gestern oder von damals. Mir klingt das viel zu sportlich, zu glatt, wie gesagt worden ist, als wenn es hier gilt, Rekorde zu brechen oder einzuhalten. Es klingt mir natürlich vom Klang her auch zu hackbretthaft. Also wir haben vielleicht auch Assoziationen, die man damals nicht in dem Maße hatte. Dass mir es gefällt, kann ich überhaupt nicht behaupten.
Frau Lemmickenwart war Gegenrede.
Nee, also wirklich an dieser Stelle von mir garantiert gar
nicht. Musste es versuchen.
Ja, ja, ich verstehe schon. Aber nein, ich kann mit diesem, ob jetzt nachgebaut oder vorgebaut oder weiß ich nicht, richtig oder falsch, an welchen Instrumenten man diese Beethoven-Sonate und alle anderen Sonaten auch zu spielen hat, das ist mir eigentlich alles komplett wurscht. Ich will gute Musik hören, ich will den Interpreten, die Interpretin dabei verfolgen, wie sie sich Gedanken macht und Empfindungen hat aus Anlass einer möglichst guten Musik. Und das von all dem kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Also der Klang ist scheußlich. Es ist so ein sportives Wettrennen gegen sich selbst oder gegen wen auch immer. Es werden letztlich eigentlich nur pianistische Watschen verteilt.
Ich zeige euch mal, was ich kann.
Ja.
Andreas Göbel, Sie haben eben angedeutet, dass Sie schon eine Ahnung hätten. Wollen Sie gerne lösen?
Ich würde von dem Instrument ausgehen, denn es scheint eine Walter-Kopie zu sein. Und dann wäre das aus der Gesamtaufnahme mit Ronald Brautigam.
Sie hören, dass das eine Walter-Kopie ist?
Das meinte ich ja vorhin, das will ich jetzt genau wissen.
Manchmal machen Sie mir Angst, Herr Göbel. Aber ist ja alles richtig. Die Aufnahme ist auch schon 20 Jahre alt, weil Sie eben gesagt haben, Carlos Kaiser, Menschen von heute. 2005 ist diese Aufnahme entstanden.
Ja, die waren aber gestern auch schon nicht von damals. Ja.
Aber erstaunlicherweise ist ja auf dieser Schiene dann nicht mehr allzu viel passiert, ja, oder? Es hat ja dann nicht irgendwie 10, 20 Nachfolgeprojekte gegeben, die gesagt haben, das kann man auch mit mehr Beethoven füllen, das kann man mit mehr 21. Jahrhundert füllen. Da ist was an sein Ende gekommen.
Nein, nicht weiterverfolgt.
Oder nicht,
also da wäre noch was möglich.
Ja. Wir kommen langsam auch ans Ende. Wir haben nämlich jetzt schon 6 Aufnahmen gehört. Wir kommen jetzt zur 7. und letzten Aufnahme. Wer fehlt denn jetzt noch?
Es fehlen Anni Fischer, Wladimir Horowitz, Friedrich Gulda und Wilhelm Kempff.
Barnbäum, Arau, Backhaus, Schiff fehlt in diesem Fall auch.
Herr Göbel, Sie haben bestimmt auch eine Liste.
Ja, aber die brauche ich in dem Fall gar nicht, denn wenn ich an den Moderator dieser Sendung denke, lieber Christian Detig, habe ich mich gefragt, nicht ob die Aufnahme kommt oder sondern nur, wann sie kommt.
Ja, ja, ist ja schon.
Also das wäre ja jetzt der einsame Fall, wo wir mal vorher den Interpreten nennen könnten, dann lehnen wir uns alle zurück.
Versuchen Sie es doch mal.
Habe ich jetzt wie Andreas Göbel gesprochen? Nein.
Herr Göbel, wer fehlt denn jetzt noch?
Lieber Christian Detig, eine Beethoven-Sendung ohne Friedrich Gulder ist für Sie zwar möglich, aber sinnlos.
Und der stand auf meiner Liste.
Ja, für mich ist sie übrigens auch sinnlos, ohne den.
Ja, und wie immer hat Herr Göbel natürlich recht. wir mal an, ich hätte sie eben alle getäuscht. Und das ist gar nicht Friedrich Gulda. Andreas Göbel, was ist das Tolle an dieser Aufnahme?
Ja, da spielt jemand, der alles das aufnimmt, was in den Noten steht. Und zwar sehr, sehr genau. Und trotzdem etwas Eigenes draus macht. Denn alles das, was Beethoven hier reingeschrieben hat, bekommt plötzlich eine Dringlichkeit, bekommt einen Sinn, bekommt einen Verstand. Und das, was ich bei den anderen Aufnahmen vermisst habe, dass das Agitato nur äußerlich ist. Hier kommt vieles von innen. Hier sind Stellen, die wirken aufs Erste sogar ruhig, sind es aber gar nicht, weil man sofort dieses Brodeln hat, sofort was ja krampfhaft unterdrückt wird, um dann nur umso mächtiger hervorzubrechen. Und wie hier Akzente gesetzt werden, das ist massig, aber es ist eben auch nicht oberflächlich, wo jemand nur einfach mal auf den Tisch haut, sondern ich habe das Gefühl, hier geht es wirklich in das Instrument rein und die Taste wird irgendwie, auch wenn das eigentlich gar nicht geht, noch 3 Millimeter tiefer runtergedrückt. Aber das höre ich alles in dem Klang.
In einem Wort, es ist die Schönheit, die von innen kommt, an der man Gulda erkennt.
Von Lemke Matwey, für Ihre Frauenohren, das ist ja doch ein sehr viriler Ton hier, ne?
Weiß ich gar nicht. Das ist, glaube ich, wirklich jenseits dieser etwas im Übrigen nicht ganz ernst gemeinten Unterscheidung.
Oh Gott, jetzt auf einmal.
Nee. Ich musste noch mal denken an den Begriff der Exzentrik, der von am Anfang der heutigen Sendung von Joachim Kaiser kam. Und das ist eine exzentrische, im guten Sinne exzentrische Aufnahme in der Gestalt, nämlich, dass sie aus dem Kreis der Mitte austritt oder an die Ränder tritt. Also sie ist im Geiste revolutionär, sie ist im Geiste anarchistisch. Also er empfindet Gulda empfindet in seiner Interpretation nach, was der Komponist Beethoven in der Form dieser Sonate, die ja eigentlich keine richtige Sonate ist, eigentlich vorhatte oder ausprobiert hat. Und das senkt der, so wie Andreas eben gesagt hat, wirklich in das Instrument hinein, in den Flügel hinein. Es geht nicht um irgendeine Art von Beweisführung hier. Er muss nicht zeigen, wie schnell er kann und wie lang er kann und dass er irgendwie der Tollste ist, sondern er ist ein lebendiger Mensch, spielt lebendige Musik, er atmet, er gruselt sich auch ein wenig hin und wieder vor dem, was dann dabei herauskommt. Und das ist ganz großartig. Es ist eine einzige, und daraus, glaube ich, könnte man so etwas wie Sinn auch saugen als Hörerin. Es ist eine einzige Fluchtbewegung, dieser letzte Satz der Mondscheinsonate.
Ist das ein richtiger Beethoven-Interpret, Kailes Kaiser?
Ja, natürlich, fantastisch idiomatischer, voll idiomatischer Beethoven-Interpret. Wobei das Wunder hier für mich eigentlich darin besteht, der hat ja eigentlich den Beethoven als virtuosen Komponisten neu zu definieren verstanden, ohne dass dadurch Rachmaninow oder so draus wurde oder Skriabin. Ja. Aber es ist sehr virtuos, hat ein hohes Maß an Sportivität und trotzdem ist es nicht selbstzweckhaft. Ja. Da würde ich auch zustimmen. Es bleibt trotzdem auf irgendeine Weise, ich kann es aber nicht zureichend erklären, sehr Beethoven-typisch. Es ist von der Eigenart des Pianisten her gesehen sozusagen gustiös unrubatös, dass er kein Rubato spielen konnte, war immer sein Geheimrezept sozusagen. Und interessant ist eigentlich daran, wie unösterreichisch das ist. Ich rede hier von mehr als Klischees, denn das Österreichische, wenn man es als herzig übersetzt, ist ja nicht ganz unwahr. Ja? Also die Neigung zum süßen Ton zum Beispiel, all das finden wir hier nicht. Das ist denkbar unösterreichisch, von daher ist aber kein Einwand.
Dazu passt, dass die Aufnahme, das ergänzt sich jetzt noch, in Klagenfurt entstanden ist, 1968. Und das ist dann eben auch die Aufnahme, mit der ich groß geworden bin, was, denke ich, auch vieles erklärt.
Und dafür müssen wir uns hier 2 Stunden lang mühen.
Sie können ja jetzt entscheiden, welche Aufnahme weiterkommt und mir entweder zustimmen oder es lassen. Wir haben jetzt die Mondscheinsonate heute in unserer Blindverkostung hier auf Radio 3 gehört. 7 Aufnahmen, die wir diskutiert haben. Und zum Schluss gilt es jetzt, eine dieser Aufnahmen auszuwählen, mit der wir dann zum Schluss noch einmal die ganze Sonate hören wollen. Begonnen haben wir mit Maria João Pires, dann Maurizio Pollini und Glenn Gould. Igor Levit haben wir gehört, Arthur Schnabel, die älteste Aufnahme heute, Ronald Bräutigam auf dem Hammerklavier und zum Schluss Friedrich Gulda. Es ist nun an Ihnen.
Was wahr ist, muss wahr bleiben.
Ja. Bleibt uns ja nichts anderes übrig.
Nein. Mit Freuden sagen wir Friedrich Gulda.
Die Blindverkostung auf Radio 3, heute mit der Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven, genauer die Sonate in Cis-Moll, Opus 27, Nummer 2. Zum Schluss noch einmal in der Aufnahme, für die sich meine Gäste entschieden haben, für die wahrscheinlich auch ich mich entschieden hätte, nämlich wir haben die Mondscheinsonate gehört mit Friedrich Gulda, eine Aufnahme aus dem Jahr 1968. Damit geht mein Dank noch einmal an meine Gäste, Christine Lemke-Matwei, Kailös Kaiser und Andreas Göbel. Ich bin Christian Detig und ich verabschiede mich mit dem Hinweis, dass es uns vier inzwischen auch als Veranstaltung gibt. Sie können uns auch live erleben in der Dachlounge des RBB. Folgen Sie ganz einfach die Seite von Radio 3. Da werden die nächsten Termine immer angekündigt. Würde mich freuen, Sie in der Dachlounge zu sehen. Bis dahin eine schöne Zeit. Thank you.
Ungeheuerlich. So bezeichnete Camille Saint-Saëns selbst seine sogenannte Orgelsinfonie. Ein raffiniertes und auch ungewöhnliches Orchesterwerk. Mit ihm feiert der Dirigent Kazuki Yamada jetzt sein Debüt mit den Berliner Philharmonikern. Auf dem Programm steht auch ein Werk aus Yamadas Heimatland Japan, I Hear the Water Dreaming von Toru Takemitsu. Mystisch erklingen hier das Wasser und dessen Träume. Und noch ein Wasserspiel in dem Konzert. Die Fontane di Roma von Ottorino Respighi. Aus dessen römischer Trilogie stammt diese sinfonische Dichtung. Respighi, Takemitsu, Saint-Saëns. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Kazuki Yamada. An drei Abenden. Ab Donnerstag um 20 Uhr in der Philharmonie Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 16 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Bundesgesundheitsministerin Warken ruft die Bevölkerung dazu auf, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Zum heutigen Tag der Organspende machte sie darauf aufmerksam, dass viele Menschen dringend auf eine Transplantation angewiesen sind. Aktuell stehen mehr als 8.100 Menschen auf den Wartelisten. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert das neue zentrale Online-Register, in dem man sich registrieren kann. Es sei zu kompliziert und verfehle seine Wirkung. Russland hat die Ukraine in der Nacht wieder massiv aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben sind dabei mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Schwerpunkt war Kharkiv im Nordosten des Landes. Mareike Markusch.
Nach Angaben des Bürgermeisters waren innerhalb von 1,5 Stunden mehr als 40 Explosionen zu hören. Auf Bildern waren schwere Zerstörungen an Gebäuden zu sehen. An einigen Orten brachen Feuer aus. Laut Stadtverwaltung handelt es sich um den schwersten Angriff auf Kharkiv seit Kriegsbeginn. Auch an der Front bleibt die Lage angespannt. Der ukrainische Generalstab meldete allein gestern mehr als 200 Gefechte.
Das Bundeswehrbeschaffungsamt fordert, die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr bis spätestens 2028 komplett zu lösen. Präsidentin Lenik Emden sagte dem Tagesspiegel, Hintergrund für diesen Zeitplan seien interne Analysen der Bundeswehr. Danach wird damit gerechnet, dass Russland 2029 in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen. In der Koalition aus Union und SPD gibt es eine kontroverse Debatte darüber, ob die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende erhöht werden sollen. Der SPD-Gesundheitspolitiker Pantazis hatte das vorgeschlagen, um etwas gegen die angespannte Finanzlage der gesetzlichen Kassen zu tun. Aus der Union kommt Widerspruch. Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt.
Eine solche Maßnahme würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, argumentiert der stellvertretende Unionsfraktionschef Stegemann. Im Koalitionsvertrag habe man sich darauf geeinigt, zusätzliche Belastungen für Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man das Gesundheitssystem effizienter machen und dadurch die Kosten senken, sagte Stegemann laut dpa.
Beim Karneval der Kulturen in Berlin stehen heute Familien und Kinder im Mittelpunkt. Während das Straßenfest rund um den Blücherplatz in Kreuzberg weitergeht, sind am Mittag Kinder mit Kostümen vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park gezogen. Dort wird